So geht Rheinisch, ein Podcast des Generalanzeigers mit Jörg Mannhold.
Liebe Freunde der rheinischen Muttersprach, was soll ich sagen, es ist Karneval, aber auch irgendwie wieder nicht. Es ist Karneval und Corona, das heißt, man darf sich nicht treffen, man darf nicht bützen, jedenfalls nicht jeden. Deshalb haben wir uns für dieses Mal was ganz Besonderes für unseren Podcast ausgedacht. Und zwar sprechen wir heute mit einem Prominenten. Ein großer Karnevalist, der über Jahrzehnte in Köln und Bonn abgeräumt hat, aber er lebt seit eh und je im Siebengebirge, genauer gesagt in Niederdollendorf. Man nennt ihn den Wilhelm Busch des Rheinlandes. Er ist der letzte Reimredner des rheinischen Karnevals und er hat seine Karriere vor einigen Jahren beendet. Und für uns hat er nochmal zurückgeblickt auf erfolgreiche Jahrzehnte als Büttenredner. Wir begrüßen Willi Armbröster. Lieber Willi, danke, dass du uns in dein Wohnzimmer gelassen hast. Zwar auf Abstand, aber nicht weniger herzlich. Und ich selbst war als ganz junger Journalist mal einen ganzen Tag mit ihm unterwegs. Das war ein echtes Erlebnis. Also legen wir mal los. So, wir sind jetzt hier bei Willi Armbröster, dem letzten Reimredner im rheinischen Karneval. Du hast eben schon gesagt, sag mir mal, wie alt bist du?
87.
Und fit wie eh und je.
Ja.
Bist du denn noch regelmäßig auf der Bühne?
Nö, das ist an sich vorbei. Die Zeiten sind, seit 5 Jahren eigentlich läuft nicht mehr viel. Ne.
Nur noch ab und zu.
Wenn ich gebraucht werde, bei Geburtstagen und so noch, und Seniorensitzungen hier und da. Aber die Zeiten sind vorbei. Ich hatte mal einen Kollegen, der ist mit 90 noch aufgetreten. Schmitz-Schön hieß der, in Godesberg in der Stadthalle habe ich den erlebt. Habe ich immer vorgenommen, wenn du mal 80 bist, dann hörst du auf. Hab noch länger gemacht, ich könnte doch jetzt noch jederzeit. Ne?
Wann warst du denn das erste Mal auf der Bühne?
Erste Mal auf der Karnevalsbühne? Ja. Das war 61. 1961.
Und war das schon eine gereimte Rede?
Ja.
Ja?
Ich habe eigentlich nur Gereimtes gebracht. Ne? Später habe ich dann auch Prosa mit reingebracht als Zugabe. Ne? Aber meine Reden grundsätzlich nur im Reim.
Und was waren die schönsten Zeiten?
70 bis 90 oder... Ja, in der Zeit habe ich unwahrscheinlich viel.
Wie viele Auftritte hast du da pro Session gemacht?
Ja, da waren 100, 120, auch schon noch mehr, je nachdem, wie lang die Session war.
Das waren aber auch oft auch so politische Inhalte.
Auch als Hinterbänkler habe ich viel mit Politik mit reingebracht.
Also ich habe in deinem Buch sind ja auch einige Bilder auch mit ziemlich hohen Politikern und so weiter. Also ja. Da gab es auch immer wieder Gelegenheiten, wo du aufgetreten bist.
Ja. Ich hatte schon Touren, da war einmal der Johannes Rau mit auf der Fahrt. Da habe ich mit ihm zusammen am Tisch gesessen, da war ich ein Bötchenstour. Wurde einer verabschiedet von der SPD, ne? Und das war ein Erlebnis mit solchen Leuten zusammen. Ich hatte auch noch mal eine Einladung beim Helmut Schmidt im Sommerfest. Da hatte ich auch die Möglichkeit, den persönlich mal kurz zu sprechen. Jetzt sind das so. Ne? Und durch die Verleihung von dem geschliffenste Zunge, die habe ich in Neunkirchen gekriegt, den verliehen hat mir der Fritz Pleitchen, der war mein Vorgänger, und mein Nachfolger, dem habe ich die Laudatio gemacht, das war Ulrich Wickert. Da habe ich manche schöne Stunde mit verbracht.
Ja. Ja. Was war so rückblickend deine schönste Rede oder gab es das nicht? Waren die alle gleichwertig?
Nee, das ging immer schon mal mehr. Kommt auch aufs Publikum an. Ne? Aber eigentlich als Rentner habe ich viel gebracht. Und sehr variabel. Da könnte ich mit dem Thema Rentner 2-3 Stunden an einem Stück reden. Ne?
Wie ist das denn so? Wann schreibt man denn diese Texte? Die müssen ja auch dann so ein bisschen aktuell sein und den aktuellen Zeitgeist so ein bisschen. Wann hast du denn so angefangen im Jahr deine Rede zu schreiben, die aktuelle Rede?
Zu der Zeit, wie ich anfing, da waren Büttenredner sehr gefragt. Ne? Heute sind sie auch gefragt, aber es gibt keine mehr. Nicht mehr vier. Ne? Dann wurde schon 2 Jahre im Voraus gebucht. Ne? Da kriegst du vor 3 Jahren auch, wird dir schon was einfallen. Ne? Und da schreibst du einen Vertrag und dann 2 Jahre später stehst du irgendwann wo in der Bütt. Ne? Aber das Gefühl zu versagen, beziehungsweise ich wollte doch keinen enttäuschen, dadurch bin ich im Sommer schon beigegangen und habe angefangen zu reimen. Ne? Viel am Rhein vorbei, alleine, manchmal im Dunkeln. Ne? Und dann, oder nachts, ne, wenn ich wach wurde, dann bist du am Dichten, am Reimen. Auf einmal, ey, das ist es. Ich stelle Licht an, ne? Dann notiert. Manches Mal morgens wurde ich überhaupt das und dafür Quatsch geschrieben. Am anderen Mal wieder, Mensch, das war es. Und dann, wenn ich eine Rede mache, dann braucht man erst einen Anfang und ein Ende und ein anderes. Da muss man dazwischen flicken. Vor allen Dingen die Pointen setzen, das muss man können. Ne? Die Pointe, die muss an der richtigen Stelle sitzen, das ist dann der Knaller. Ne? Und ja, so baute ich dann eine Rede auf. Das habe ich oft 100 Stunden und noch mehr an einer Rede gebastelt, bis das brauchbar war.
Aber man braucht ja auch immer Ideen. Und jetzt kann es ja sein, sag mal, du wirst nachts wach und hast eine tolle Idee, aber die passt eigentlich gar nicht in die Rede rein. Also kann ja sein. Ne? Sammelst du die dann für eine spätere?
Dann habe ich die für eine andere, ja, notiert und das geht dann. Ich hatte damals erst alles mit der Schreibmaschine von Hand. Ich habe nie Büro gelernt. Ein Fingersystem. Ne? Und dann eines Tages kamen die Kinder, die Schreibmaschine weg hatten, mit dem Computer dahinter, ein PC mit Tastatur. Ich war erst sauer, aber schon 3 Tage später war ich glücklich. Ne? Dann ja. Natürlich besser. Ne?
Ja. Und das heißt, dann war, aber du hast im Prinzip ab Sommer dann daran gearbeitet, aber die wurde dann erst kurz vor dem 11.11. dann fertig, oder?
Ja, da kamen die Vorstellabende, die sind oft im Oktober schon, ja. Ne? Und da musst du dich durchstellen. Ja. Und das ist sehr wichtig, dass du da fest bist. Ja. Gerade mit einem Reim, wenn du da hängen bleibst, dann hast du schlechte Karten. Das Publikum, das würdigt und klatscht so lange, habe ich auch gesagt, klatscht so lange, fällt mir gleich wieder ein. Habe ich mich bedankt und dann, ja, es war so weit später, dass ich gerade in Köln auch erlebt habe, dass ich hängen blieb.
Ja.
Ne? Und ja, klatscht, ich gehe gleich weiter. Dass der andere, das hast du extra gemacht. Das stand auch in einer Zeit, er hat die elegantesten Hänger. Aber im Großen und Ganzen.
Und wie lange braucht man dann, um das auswendig zu können?
Ja, ich habe nur das, was ich fertig hatte, immer gleich schon eingebaut. Ne? Ja. Und man hat ein gewisses Training. Ich konnte schon als Kind in der Schule die ganzen Gedichte, ich kann die Bürgschaft heute noch auswendig, ja. Ne? Die Glocke von Schiller, die kann ich dir so noch runterreißen. Ja. Ne? Da kein Problem für mich.
Okay, ne? Also hast du eine Begabung.
Wilhelm Busch, die Max und Moritz, die konnten wir auswendig. War aber das einzige Buch, was ich hatte, als Kind.
Jetzt bist du ja hauptsächlich im Rheinland, also Köln und Bonn und so. Was war denn so der entfernteste Auftritt, den du hattest?
Der entfernteste? Das war bei einer Prinzenproklamation in Windhoek.
In Windhoek? Okay.
Namibia.
Ja, ja.
Ja.
Wie kam es dazu?
Ja. Ich hatte so eine Safari gebucht bei mit einem Freund, ein zweiter Treutemann, Karl-Heinz Janssen, mit dem war ich gut befreundet. Und da bin ich 2 Mal in Windhoek gewesen, 2000 und 2006. Und 2000, der Freund, wo wir eingeladen waren in Swakopmund, ich denke in Windhoek, der war Präsident von der Karnevalsgesellschaft. Und da hatte ich dann rund gesprochen, der Treutemann ist da, da kam der automatisch, ging dann, Proklamation war gerade, und da hat der mich auch empfohlen, dann bin ich da als Hinterbänkler in Windhoek auf der Proklamation aufgetreten.
Aber das waren dann Deutsche sozusagen?
Das waren Deutsche.
Auslandsdeutsche.
Ja, nur Deutsche.
Ja, ja.
Nur Deutsche, nur Weiße.
Und wie haben die reagiert?
War toll.
Ja?
Schön. Und ich habe auch in Hochdeutsch, ne, mit dem Blatt, da haben sie alles einverstanden.
Im Prinzip hast du ja immer ein Alleinstellungsmerkmal gehabt durch diese Reimreden. Du kannst ja jetzt auf die letzten Jahrzehnte blicken. Wie hat sich denn die Szene der Büttenredner so verändert in den letzten Jahrzehnten?
Ja, Reime findet man kaum noch. Da war jetzt vorgestern eine Proklamation aus Köln. Man kann kein Publikum kriegen. Ne? Die haben da praktisch im Gürtchen nicht vorgetragen. Da war dann der Martin Schops. Ja. Der hatte auch Reime, aber nichts. Ich vermute, von seinem Vater mehr oder weniger, dem Fritz Schops, habe ich viel mit zusammen gemacht. Wir waren zusammen beim Trumpelstilzchen, ne? War viel mit zusammen. Und dann die Brings waren da, aber einziges der Publikum war Dreigestirn. Die waren frisch proklamiert von der Bürgermeisterin und saßen jetzt im Gürtchen nicht dann in der ersten Reihe. Und kein Publikum, dann leere Ding, ne? Kann man nicht viel machen. Aber auch vom Reim her, das ist alles so ernst. Jeder bracht das Thema von Corona jetzt in der. Ich meine, würde ich sagen, wir lachen auch, wenn wir nichts verkaufen. Das ist ernst genug, die Situation. Da braucht man nicht auch noch da zu verstärken, meine ich.
Und vermisst du die Zeit, die aktive Zeit? Ich meine, in der Session warst du doch dann quasi selten zu Hause, oder?
Ja, aber fast jeden Abend unterwegs. Ne? Ja. In der Hauptzeiten. Manchmal an einem Abend, du warst ja immer mit.
Ja,
ja, genau. Ne? Ich weiß nicht, was hat bestimmt 7 oder 8 Auftritte.
Das war damals, war das Weiberfasnacht und das ging nachmittags hier bei Mercedes in Bonn.
Ja.
Dann ging es, ich glaube Satori-Säle waren wir auch. Wir waren in der Mehrzweckhalle in Troisdorf und wir waren am Schluss. Hier in den Unionssälen im
CDU-Haus.
Ja,
ist das so lange her?
Also was ich interessant fand, war, wie sich so die Stimmung im Laufe der Zeit da verändert hat. Also als wir in Troisdorf waren, da hättest du auch ein Telefonbuch vorlesen können.
War das im Bürgerhaus interessant?
Ja,
das ist unterschiedlich. In dem einen, da heben sie in den Himmel, in dem anderen, da sagte ich immer, der Christ ist Schmerzensschild. Wenn man da auch noch ankriegt. Ne? Was die Technik dahinter, kommt darauf an, wer vor dir war, zu der Zeit. Da war dann Zimmermann-Duett, Zimmermann. Also wenn du dahinter warst, da hast du schon zu kämpfen. Dann kommt es auf den Präsidenten an. Wenn der die Leute ruhig kriegt, dann könnte sagen, so, jetzt schalte mal um, jetzt kommt ganz was anderes. Ja. Ne? Wenn der aber nur sagt, jetzt als nächstes empfangen wir, im Moment, wenn empfangen wir denn da, eine Armbrüste. Ja. Schlecht. Die Ansage ist so wichtig für einen Redner. Nicht nur für einen Redner überhaupt.
Ja.
Ich sage immer grundsätzlich, die Sitzung, die fällt und steht mit dem Präsidenten und mit der Musik. Wenn die nichts doch, dann nichts. Ja.
Warst du denn jetzt zuletzt dann Profi oder hattest du noch einen anderen Job?
Ich hatte immer voll erarbeitet.
Was hast du gemacht?
Ich war Mechaniker. Mein, steht auch in dem Buch da mit drin, und zwar Connection, habe ich da mit geschildert im letzten Buch. Ich hatte Connection durch meinen Chef. Der war früher mal Präsident in Klettenberg bei einer Gesellschaft, in Bonn-Kölschen. Und hatte jetzt in Röllendorf, in Königswinter, ein Haus, ein Forschungslaboratorium für Elektrotechnik. Und da habe ich, da war ein Fan von mir, wie ich damals rauskam, da habe ich jedes Jahr in der Firma Nikolaus gemacht, schon dadurch. Aber das war mein Fan. Und der hat mich dann empfohlen nach Köln. Und dann, auch das steht in dem Buch drin, ne? Da hatte ich auch Startschwierigkeiten. Aber auf einmal war ich da, am Vorstellabend. Ich habe die Zeitung noch, er stahl allen Kölnern die Show, als Fahrschüler.
Ja. Wann war das?
Das war 58 am Vorstellabend. 59 bin ich dann das erste Mal, da hatte ich direkt so viele Auftritte. In Köln, ne, die wurde gebucht noch und noch. Ich kannte in Köln damals den Dom und ich kannte den Zoo. Das war alles, was ich kannte. Das war einmal da von Ehrenfeld bis Nordwestig bis nach Kambeschhofen. Da musste hin. Ja. Aber auch gleich ein Jahr drauf, ich habe den Vertrag bzw. die Anfrage noch da liegen. Und zwar, ich war zu der Zeit, wie der Vorstellabend war, bei Zylokou in Bad Homburg. Da kriegte ich ein Telegramm. Bitten, anbieten, Auftritt, Hörfunksendung aus dem Bürzenich, dann und dann. Ne? Ferdi leisten. Das war damals der Mann. Ne? Ja, ich habe dann noch für 150 Mark bin ich im Bürzenich aufgetreten. Aber das war so eine Durchstand. Da waren Fernsehsitzungen noch seltener. Ne? Die kamen meist aus Mainz, die ersten. Das waren Zeiten.
Ja, sehr schön. Musstest du denn dann in der Session, hast du dann Urlaub gehabt oder bist du dann nur...
Ich habe schon mal Urlaub genommen, wenn ich nachmittags schon mal weg musste. Aber ansonsten habe ich immer voll durchgearbeitet. Okay. Und immer gerne. Und während der Session, oder wenn ich am Reimen war, die auch die besten Ideen. Ich war in der Versuchsabteilung. Wir haben Entwicklung vom Fahrscheinentwerter, die habe ich vom ersten Entwerter aus mitgemacht, bis zur heutigen Station, die in den Busse sind. Ne?
Hast du denn dazu auch eine Rede?
Nahverkehr.
Der Witz ist ja, in Bonn, das Psychologische Institut hat in den 90er Jahren haben die eine große flächendeckende Untersuchung gemacht. Ja. Dazu, wie ältere Menschen mit Fahrscheinautomaten zurechtkommen.
Ja.
Ist witzig, ne? Also ich meine, hier du mit Fahrscheinautomaten beruflich zu tun, da die haben speziell Senioren und Fahrscheinautomaten, weil das ja eine Wissenschaft für sich war und das hast du da ja auch drin, ne?
Du wirst lachen, ich habe die mitentwickelt. Tja, am Zopp in Bonn, am Busbahnhof, da stand mal ein Automat, der erste. Den habe ich mitgebaut. Und allerdings fehlte da noch die Geldrückgabe. Da war eine Akzeptanztaste. Wenn du da jetzt 5 Mark einschmiss und 4,50 musst du bezahlen, dann musst du die 50 für nicht drauf verzichten. Ne? Akzeptanz, gut, sonst kommt das Geld wieder, dann musst du was anderes machen. Ja. Nur passend einwerfen, überzahlen gab es nicht. Ne? Nicht mehr, ne? Und da bin ich oft, wie ich damit aufgestellt habe, die Bonner Verkehrsbetriebe. Da bin ich manches Mal in meiner Freizeit hin, habe mich in die Gegend gestellt und wenn ich merkte, kam einer nicht zurecht, bin ich da hingegangen und habe denen geholfen. für das Image, für den Automat. Ne? Ja. Den allerersten Fahrscheinentwerter, den sie hat, den habe ich gebaut.
Ja.
Da bist du, mein Chef damals, Willi Staffel hieß der, der war auch mal Prinz vom Siebengebirge. Und der hat die Idee mit dem eisernen Schaffner, da hat er nur die Karte reinsteckst. Hat ein paar Skizzen gemacht, hat die dem Willi Staffel gebracht. Und ich sage, Mensch, du hast doch da Möglichkeiten, das in der Werkstatt. Und da kam der zu mir. Aber mit 2 Mann haben wir dann das Ding nach den Skizzen aufgebaut. Ne, steckst eine Fahrkarte rein, berührt es einen Mikroschalter, der löst einen Magneton aus und der haut mit einem Stempel, paf, das Datum drauf. Ja. Ne, das war der Erste.
Und wo stand der Erste?
Die Erste in Bonn.
Wo denn genau?
Die standen ja in der Bahn, mobile. Die waren wenn der einstieß, musste die... Die waren bis vor kurzem noch, so bestimmt nicht gerne, heute noch welche. Die Kölner hatten noch über 1000 Fahrkartenentwerter. Dann wurden Uhren mit eingebaut, die wurden morgens aufgedreht. Ne? Musste der Schaffner durch den Buschen überall die Uhren aufdrehen. Und dann stempelte der auch die Uhrzeit damit. Und dann später kamen da noch ganz andere Informationen mit drauf. Ja, heute haben die Terminal da vorne einen Druck und da zack, zack, zack. Ja. Aber was ich sagen wollte mit den Fahrscheinen, Automaten, ich habe die damals mit 50 Jahren her, fast, ja, 40. Aber wenn ich heute mit der Bahn fahre, stehe ich am Schlauch. Entweder bin ich froh, dass meine Frau eine Dauerkarte hat, oder ich weiß nicht, wie ich eine Karte ziehen muss. Ein Lorem-Programm. Typisch Kölsch, meine schönsten Reden. typisch Kölsch. Ne? Ja, das ist, das, ne, da habe ich mal in der Express, in Kölner Express, da war mal eine Schlagzeile, und zwar vom Hans Horst Engels, der war Presskomiteepräsident vor Jahren. Und da hatte der mal vor Reportern geäußert, die Büttenredner heute könntest du all vergessen, der eine ist vernünftig mit der Willy Armbrust. Und das gab aber eine Explosion in Köln. Da schrieben die ganzen Kollegen hin, was soll der Blödsinn, sie werden auch, ne, und so. Ne. Aber irgendwie hat mir das gut getan. Ne. Das war ein Fan von mir. Ja, ja. Nahverkehr. Wie war das Reisen doch vor dem mit Bus und Bahnen angenehm? Da stieg man ein, setzt sich hin, dann kam die kleine Schaffnerin und für einen geringen Preis bekamst du deinen Fahrausweis. Heute muss man sich da selbst drum kümmern, suchen, wählen und benümmern, hängst im Clinch mit Automaten, mit ominösen Daten, stehst mit einem Bein im Knast, wenn du falsch gestempelt hast. Am besten kaufst du eine Broschüre für 7 Euro Schutzgebühre. Dann hat's eine Gebrauchsanweisung, als ging es um eine Erdumkreisung. Da hat vom Jüngling bis zum Greis jeder seinen Fahrausweis. Bütze Fuß und Majasketsche, jedem Frätsche sind Billettsche. Zum Beispiel hier auf Seite A, Zonenindex H bis K. Da findet man die gut durchdachte Mehrfahrkartenstreifenkarte. Gibt's in jedem Automat, außer So- und Himmelfahrt. Von Ostern bis Maria Sieb gibt's den Hausfrauentarif. Wo morgens 9 bis 16 Uhr bezahlen die Hälfte nur. Frauen mit und ohne Kind können, wenn sie wachsam sind, in der Regel fleißig sparen und auf Monatskarte fahren. Kapitel 13, Absatz 10 im Fahrverbund mit KVB, in der Mehrpersonensparte die Minigruppen-Umweltkarte. Nur von Bonn gilt für Oma, Katze und Kind, nur von Bonn bis Bocklemünd. Dann gibt's das Job-Ticket-Billett im Internet von A bis Z für Butterfahrten nach Berlin von montags bis St. Augustin. War doch ein Quatsch, ne? Mit diesen exklusiven Daten begibst du dich zum Automaten. Dann wirfst du deinen Barbesitz oben in den Einwurfschlitz. Linke Seite hast du jetzt das Linien-Zonen-Streckennetz. Rechte Seite von dem Kasten, die Preis-, Tarif- und Auswahltasten. Das brauchst du nur noch kombinieren mit x hoch 3 zum Multiplizieren. Das wäre dann die letzte Hürde, wenn jetzt eine Karte kommen würde. Wenn da jetzt gerade einer steht, der dir dann zeigt, wie das so geht, dann hast du ausgesprochen Glück. Ansonsten kommt dein Geld zurück und oben links steht im Carré, ICE ist JWD. Auf Deutsch gesagt, nimm den Schrott, geh wieder heim, der Zug ist fort.
Super.
Ne?
Sehr schön. Ja, sehr schön. Ne? So, und wie geht es jetzt weiter mit dir und Karneval?
Ja.
Du bist passiver Beobachter, beziehungsweise wenn nochmal jemand ruft.
Ja, mich gebraucht, bin ich immer da, ne? Ja. Jederzeit. Ja. Ne? Ja. Aber irgendwie, viele haben mir gesagt, man hat mir gesagt, du tust nichts mehr. Ne? Irgendwie hatte dann bist du fort. Ich denke, Marie-Louise Nikuta, mit der habe ich zusammen am selben Abend in Köln angefangen. Wir saßen an einem Tisch, wir kannten uns nicht, sind dann aber immer parallel gelaufen. Wir haben zusammen in angefangen beim Club Kölner Kammerlisten am selben Tag. Und leider ist sie vor 2 Jahren gestorben. Ne? Aber die hat so viele schöne Lieder gemacht. Seitdem die weg ist, vor 2 Jahren, kein Lied mehr von dir gehört. Ja. Aus. Ich so, das darf nicht wahr sein. Ja. Die hat bestimmt genauso viel und auch schöne Lieder gemacht wie der Ostermann.
Ja.
Aber Ostermann ist nicht mehr.
Ja, ja, gut, das ist der Klassiker. Vielleicht kommt es ja nochmal wieder. Ja? Vielleicht wird es ja dann nochmal wieder entdeckt. Ne? Kann ja sein.
Ja, ja, ja.
Ja, gut, dann bedanke ich mich für das Interview.
Ja.
Wünsche alles Gute. Ja. Und freue mich, wenn wir uns wieder mal über den Weg laufen.
Wäre schön, ja?
Und an unsere Hörer, vielleicht konnten wir hier ein paar Geheimnisse aus dem Willi rauskitzeln, die ihr bisher noch nicht kanntet. In diesem Sinne sage ich, schmarret Jod, schwenkte Hut und vielleicht bis demnächst. Tschüss.
Das war So geht Rheinisch, der GA-Podcast zur rheinischen Alltagssprache.